Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gotteswort hören wir heute auf 2. Mose Kapitel 18. Ich lese uns zum Eingang die Verse 1 bis 12. 2. Mose 18, zum Eingang 1 bis 12. Jethro aber, der Priester von Midian, der Schwiegervater des Mose, hatte alles gehört, was Gott an Mose und an seinem Volk Israel getan hatte, dass der Herr Israel aus Ägypten herausgeführt hatte. Da nahm Jethro, der Schwiegervater des Mose, Zipporah, die Frau des Mose, mit sich, nachdem dieser sie zurückgeschickt hatte, mit ihren beiden Söhnen. Der eine von ihnen hieß Gershom, weil er gesagt hatte, ein Fremder bin ich geworden im fremden Land. Der andere aber hieß Eliezer, denn er hatte gesagt, der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich vom Schwert des Pharao errettet. So kam Jethro, der Schwiegervater des Mose, mit dessen Söhnen und dessen Frau zu Mose in die Wüste, wo er am Berg Gottes lagerte. Und er ließ dem Mose sagen, ich, dein Schwiegervater Jethro, komme zu dir und deine Frau und ihre beiden Söhne mit ihr. Da ging Mose hinaus seinem Schwiegervater entgegen, verneigte sich und küsste ihn, und sie fragten einer den anderen nach ihrem Wohlergehen und gingen ins Zelt. Und Mose erzählte seinem Schwiegervater alles, was der Herr am Pharao und an den Ägyptern um Israels Willen getan hatte, all die Mühsal, die ihnen auf dem Weg begegnet war, und dass der Herr sie errettet hatte. Da freute sich Jethro über all das Gute, das der Herr an Israel getan hatte, dass er es aus der Hand der Ägypter errettet hatte. Und Jethro sagte, gepriesen sei der Herr, der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharao, der das Volk errettet hat unter der Hand der Ägypter hinweg. Nun habe ich erkannt, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn worin sie vermessen handelten, das kam über sie. Darauf nahm Jethro, der Schwiegervater des Mose, ein Brandopfer und Schlachtopfer für Gott. Und Aaron und alle Ältesten kamen, um mit Moses Schwiegervater vor Gott ein Mahl zu halten. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, heute begegnet uns Jethro, der Schwiegervater Moses, etwas genauer. Bisher hörten wir ja von ihm nur, dass er der Priester von Midian sei. Nun widmet Gottes Wort ein ganzes Kapitel 18 diesem hochinteressanten Mann. Und ihr seht, ich habe das Thema auch gewählt, Jethro, der denkwürdige Priester Midians. Die Formulierung der Priester von Midian, die Septuaginta, die griechische Übersetzung, verwendet auch den bestimmten Artikel, sagt also nicht irgendein Priester Midians, sondern der Priester Midians, gibt ihm vermutlich eine herausragende geistliche Stellung. Er war offenbar nicht einer von vielen Priestern Midians, sondern entweder der einzige oder wahrscheinlicher der Oberste. Zumindest hatte er innerhalb Midians eine herausragende geistliche Funktion. Unklar ist bei diesem Jethro sein ursprüngliches Verhältnis zu Gott. Wenn wir lesen Priester von Midian, dann denken wir ja eigentlich eher an einen heidnischen Priester, denn die Midianiter waren ja nicht Gottes Volk. Allerdings, wir haben nicht ohne Grund als Lesung gehört, 4. Mose 22 von Bileam, denn die Geschichte von Bileam zeigt uns, dass wir uns da vor vorschnellen Schlüssen hüten müssen. Denn Bileam ist auch ein Mann aus heidnischem Land, aber Bileam kannte den lebendigen Gott und redete mit ihm. Und ich habe auch gerade beim Lesen der Lesung nochmal mit nachgedacht und gestaunt, wir erlesen an entscheidender Stelle, nachdem die Boten von Balak beim Bileam eingetroffen waren und Bileam sagt, ich muss erst Gott fragen, dann lesen wir als nächstes, da kam Gott zu Bileam. Also Gott hat auch von sich aus ein aktives Verhältnis zu Bileam. Da staunen wir, also der Bileam ist wiederum auf eine ganz andere, durchaus zwiespältigere und negativere Weise, aber auch ein denkwürdiger Mann, der sieht, der uns zeigt, dass die Fronten damals zwischen dem Volk Gottes, dem Glauben an den einen lebendigen Gott und Heidentum gar nicht so klar waren, wie wir da manchmal denken. Ist aber auch nicht so überraschend, wenn wir nämlich auch mal die falschen Evolutionszeiträume, wo wir von Jahrhunderttausenden rechnen, weglassen, sondern davon ausgehen, dass das alles nach biblischem Maßstab in wenigen Jahrtausenden ablief. Und dann sind auch die Zeiträume nicht mehr so weit auseinander. Wir sehen es auch gleich konkret bei Midian. Midian stammt nämlich von Abrahams zweiter Frau Keturah. Damit sind die Midianiter, deren Priester Jethro ist, Nachkommen Abrahams. Und es macht durchaus wahrscheinlich, dass zumindest Reste vom Wissen um den Gott Abrahams erhalten blieben. Der Gott Israels ist Jethro also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keineswegs völlig fremd, wenn sich auch in diesen Glauben im Laufe der Jahrhunderte andere fremde heidnische Elemente hineingemengt haben werden. Jethro hört, was Gott an Mose und an dem Volk Israel getan hat. Und zwar hat er das sicher schon vor dieser Begegnung gehört. Wir haben es bedacht im Blick auf die Schlacht mit den Amalekitern, dass die Ereignisse, der Kampf Gottes mit dem Pharao in Ägypten, die 10 Plagen, der Durchzug durchs Rote Meer, das hat sich damals ja auch mit Windeseile verbreitet in den umliegenden Ländern. Da hat's Jethro schon gehört. Und da nimmt er Zipporah und deren Söhne und macht sich auf den Weg zu Mose. Wer mitgedacht hat, staunt geschwind. Was macht die Zipporah bei Jethro? Die Zipporah mit den Söhnen ist doch eigentlich mit Mose, nachdem Mose von Gott am Dornbusch berufen wurde, nach Ägypten gezogen. Hier erfahren wir im Nachhinein, dass Mose irgendwann die Zipporah mit den Söhnen wieder zurückgeschickt hatte zum Schwiegervater. Warum, wird nicht gesagt, wir können nur spekulieren. Ich persönlich vermute, dass Mose nach der ersten Begegnung mit Pharao sah, dass die Sache mit dem Auszug aus Ägypten eine langwierige und gefährliche Angelegenheit wird und deshalb seine Familie sicherheitshalber in die Berge Midians zurückgeschickt hat, höchstwahrscheinlich nicht ohne entsprechende bewaffnete Begleitung. Frau und Kinder schickt man nicht einfach so durchs Land. Hier jetzt gibt's auf jeden Fall ein herzliches Wiedersehen. Mose befindet sich mit dem Volk Israel bereits am Sinai, am Berg Gottes. Hier befindet sich das Gebiet Rephidim, der Felsen von Massa und Meribah, hatten wir die letzten Male. Rephidim, wo die Schlacht mit Amalek geschlagen wurde. Nicht direkt am Sinai, da müssen sie wohl noch eine Kleinigkeit gehen, aber in dessen weiterer Umgebung. Wir haben auch hier gerade noch mal ganz genau gehört, wo haben wir es denn, dass er auf jeden Fall am Berg Gottes ist. In diesen Versen hatten wir es gelesen. Könnt ihr zu Hause noch mal gucken. Also sie sind bereits am Berg Gottes, noch nicht direkt an dessen Fuß. Das kommt dann beim nächsten Kapitel, aber in seiner näheren Umgebung. Alles, was uns von hier an bis 4. Mose 9 berichtet wird, ereignet sich am Sinai. Es kommt nicht von ungefähr, dass Israel unmittelbar, bevor es den Sinai dann selbst vollends erreicht, den Berg Gottes, von Amalek angegriffen wird und diese gewaltige Schlacht schlagen muss, von der wir letzten Sonntag gehört haben. Denn Amalek ist ein Werkzeug Satans, der die Begegnung Israels mit Gott verhindern will. Und Kapitel 18 berichtet uns dann, wie spätestens hier Jethro jetzt zur klaren Erkenntnis des lebendigen Gottes kommt. Nachdem ihm auch Mose nochmal persönlich im Zelt, im Gespräch, in aller Ruhe erzählt hat von den großen Wundern, die Gott getan hat, was Jethro bisher nur gerüchteweise über Boten und irgendwo gehört hat, das erfährt er jetzt live direkt aus dem Mund des Mose. Und erstaunt er und ist begeistert und bezeugt: Nun habe ich erkannt, dass Jahwe größer ist als alle Götter, denn worin sie vermessen handelten, das kam über sie. Man kann offenbar bei den 10 Plagen, die über Ägypten kamen, relativ genau sehen, dass Gott mit den einzelnen Plagen jeweils konkrete Götter Ägyptens aufs Korn genommen hat. In den Predigten bin ich damals nicht auf diesen Zusammenhang eingegangen, um die Reihe nicht zu sehr auszudehnen. Hier nur noch ein kurzer Nachtrag. Darauf dürfte diese Formulierung hier anspielen, worin sie, nämlich die Götter Ägyptens, vermessen handelten. Das kam über sie. Üblicherweise werden bestimmten Göttern ja bestimmte Machtbereiche zugewiesen. Der eine ist der Gott der Fruchtbarkeit, der andere der Gott des Wassers, der dritte der Gott des Wetters, der vierte der Gott des Krieges und so weiter und so fort. Indem Gott sie in diesen verschiedenen Bereichen strafte, die Ägypter, zeigt er, dass nicht die jeweiligen ägyptischen Götter die wahren Herren in diesen Machtbereichen sind, sondern er allein. Und daraus schlussfolgert Jethro messerscharf, dass Jahwe größer ist als alle Götter. Jahwe war ihm schon vorher nicht unbekannt, aber er kannte eben auch die anderen Götter. Und vermutlich war ihm das genaue Verhältnis dieser Götter zueinander und zu Jahwe bisher nicht so ganz klar. Nun wird das aber anders. Jethro kommt zur klaren Erkenntnis Jahwes als des einzigen wirklichen Gottes. Und jetzt lesen wir etwas durchaus nicht Selbstverständliches. Darauf nahm Jethro, der Schwiegervater des Mose, ein Brandopfer und ein Schlachtopfer für Gott. Und Aaron und alle Ältesten kamen, um mit Moses Schwiegervater vor Gott ein Mahl zu halten. Da geschieht nichts Geringeres, als dass der Priester Midians, zumindest in diesem Augenblick, in diesem Geschehen, zum Priester Israels wird. Noch hatte sich Gott ja seinen Priesterstamm aus Levi nicht auserwählt. Und das Erstaunliche, Gott nimmt dieses Opfer an. Wir wissen ja andererseits, wie zimperlich Gott darin sein kann, dass nicht jeder Dahergelaufene ihm ein Opfer bringt. Und dass hier nicht augenblicklich ein Blitz vom Himmel oder Ähnliches den Jethro zerschmettert, zeigt eindeutig, dass Gott Jethro als Priester akzeptiert. Gott hatte noch keine Opfer detailliert angeordnet, aber Brand- und Schlachtopfer gehören offenbar zu den bekannten und üblichen Opfertypen. Das Brandopfer, das ganz verbrannt wird, zur Ehre Gottes, das die ganze Hingabe an Gott symbolisch darstellt, und das Schlachtopfer, von dem ein Teil Gott geopfert wird und der Rest die Grundlage bildet für ein großes Festmahl in der Gegenwart Gottes. Das lesen wir deshalb dann auch hier, um mit Moses Schwiegervater vor Gott einmal ein Festmahl zu halten. Ich hatte ja schon früher darauf hingewiesen, die großen Opferfeste Israels waren immer fröhliche Anlässe, bei denen das Volk Gottes in der Gegenwart Gottes fröhlich feiert und dabei den Segen Gottes genießt und Gott den Geber dieser Gaben darüber lobt. Gerade auch Erntedank und die Erntefeste in Israel sind das in ganz besonderer Weise. Aber grundsätzlich, Israel darf sich freuen in der Gegenwart seines Gottes und darf vor ihm Feste feiern. Dann berichtet die Bibel uns ein weiteres Detail. Mose ist als Führer Israel auch zu dessen Richter geworden. Wo Menschen sind, da gibt's Meinungsverschiedenheiten, Missverständnisse, Neid, Übervorteilungen und Streit. Und wo viele Menschen sind, da gibt's leider Gottes auch viel Streit. Leider braucht man manchmal auch nicht viele dazu, aber statistisch betrachtet nimmt mit der Zahl der Menschen auch der Zahl der Streit zu. Und so kommen nun die Menschen in großer Zahl zu Mose und wollen, dass er ihren Streit schlichtet und recht spricht. Mose ist für diese Aufgabe auch menschlich bestens geeignet. Er ist in der Weisheit Ägyptens und damit auch in der Kunst der Staatsführung und Rechtsprechung ausgebildet. Aber Jethro, der aufmerksame Schwiegervater, sieht, wie Mose mit der Fülle dieser Arbeit kräftemäßig einfach überfordert ist. Er sagt zu ihm: Warum sitzt du allein da, während alles Volk vom Morgen bis zum Abend bei dir steht? Und Jethro gibt nun seinem Schwiegervater einen sehr klugen Rat, der bis heute nichts an Berechtigung und Bedeutung verloren hat. Und ich denke, darin liegt auch ein besonderer Wert so einer Predigtreihe, die mit dem Alten Testament mal beginnt und das richtig durchgeht. Wenn wir überwiegend im Neuen Testament sind, das Neue Testament hat einen ganz anderen Schwerpunkt. Das Neue Testament regelt vor allem unser direktes persönliches Verhältnis zu Gott und unseren Umgang miteinander als Christen in der Gemeinde. Das Leben als Christen in dieser Welt kommt im Neuen Testament eigentlich nur am Rande vor. Das Alte Testament hat aber gerade darin seinen Schwerpunkt, wie das Volk Gottes, durchaus als Volk Gottes im Leben mit Gott, und darin hat es auch seine Bedeutung für uns als Christen, aber eben auch mitten in den Kämpfen, in den Nöten, in den Auseinandersetzungen dieser Welt überlebt. Damit ist es in manchen Dingen im Blick auf den Alltag, soweit wir einmal über unser persönliches Verhältnis zu Gott und unsere Gemeinde hinausschauen, in vielen Dingen sehr lehrreich und sehr hilfreich. Und so auch hier. Jethro gibt also seinem Schwiegersohn einen klugen Rat, der bis heute nichts an Berechtigung und Bedeutung verloren hat. Er sagt: Du reibst dich auf, sowohl du als auch dieses Volk, das bei dir ist. Die Aufgabe ist zu schwer für dich, du übernimmst dich. Und er sagt interessanterweise nicht nur: Du reibst dich auf, er sagt auch: Du reibst auch dieses Volk auf. Und Jethro hat damit völlig recht. Als ich es gelesen habe, habe ich zurückgedacht, gut 20 Jahre. Wir sind da in unsere damalige FEG gekommen und in dieser freien evangelischen Gemeinde hat der Älteste selbst winzige Entscheidungen an sich bzw. an den Vorstand gerissen. Absolut jede noch so geringe Bagatellfrage, ob im Kindergottesdienstraum die Kinder selbstgemalte Bilder an der Wand aufhängen dürfen oder ob ein neuer Papierkorb angeschafft wird oder jeder noch so winzig kleine Mist, musste vom Vorstand beraten und beschlossen werden. Was kam dabei notwendigerweise raus? Der Vorstand hatte überhaupt nicht so viel Zeit und Kraft, sich so regelmäßig zu so langen Sitzungen zu treffen, um sich zügig um all diese Kleinigkeiten zu kümmern. In der Konsequenz war letztlich, als wir dahin kamen, das ganze Gemeindeleben gelähmt. Mehr oder weniger alle hatten die Freude, die Motivation und so weiter verloren, weil sie gesagt haben, es bewegt sich ja sowieso nichts. Wer so handelt, der überfordert nicht nur sich selbst, der droht das Werk, an dem er steht, ernsthaft zu lähmen oder gar zugrunde zu richten. Um diese Gefahr abzuwenden, rät Jethro seinem Schwiegersohn: Konzentrier du dich aufs Wesentliche, auf die grundsätzliche Leitung des Volkes Gottes. Wörtlich: Belehre sie über die Ordnungen und Weisungen und zeige ihnen den Weg, den sie gehen, und das Werk, das sie tun sollen. Wenn wir das im Sinne der heutigen staatlichen Gewaltenteilung sagen wollten, dann rät Jethro dem Mose: Beschränk du dich auf die eigentliche Regierungsgewalt, die Legislative, die Macht der Gesetzgebung. Wobei Mose ja die Gesetze nicht selbst erlässt, das tut Gott. Mose soll als Sprachrohr Gottes die grundsätzliche Richtung vorgeben. Die Klärung von Detailstreitigkeiten aber soll er an geeignete Männer des Volkes übertragen. Und da wird es weiter ganz interessant und praktisch. Jethro sagt: Du aber suche dir aus dem ganzen Volk tüchtige, gottesfürchtige, zuverlässige Männer aus, die ungerechten Gewinn hassen, und setze sie über sie Oberste von 1000, Oberste von 100, Oberste von 50, Oberste von 10, damit sie dem Volk jederzeit Recht sprechen. Jethro nennt 4 Kriterien, die diese Männer erfüllen sollen. Ich habe sie an die Wand geworfen. Tüchtig, gottesfürchtig, zuverlässig, die ungerechten Gewinn hassen. Vielleicht staunt irgendeiner schon wieder. Interessant und nicht unwichtig ist, dass welches Kriterium nicht an erster Stelle in dieser Aufzählung kommt. Gottesfürchtig. Ich habe mich gefragt, warum steht gottesfürchtig nicht an erster Stelle? Würden wir eigentlich wahrscheinlich erwarten. Und ich denke, dass es aus gutem Grund nicht an erster Stelle steht, sondern nur an zweiter. Das soll keineswegs bedeuten, dass dieses Kriterium unwichtig wäre. Denn Jethro nennt ja hier 4 unverzichtbare Voraussetzungen, die jeder in Frage kommende Mann für diese Aufgabe erfüllen sollte. Aber gottesfürchtig ist eben nicht das erste Kriterium, sondern erst das zweite. Als erstes, sagt Jethro, müssen diese Männer tüchtig sein. Alle Gottesfurcht ersetzt die grundsätzliche Eignung für eine bestimmte Aufgabe nicht. Das meinen manche Schwärmer. Die denken hauptsächlich fromm und den Rest gibt der Herr dann schon. Und sie fallen dabei lediglich regelmäßig, bis auf wenige Ausnahmen, auf die Nase. Das griechische wie auch das hebräische Wort bedeuten Macht und Stärke, hier im Sinne von Eignung. Wer ein solches Amt wahrnehmen soll, der muss auch von seinen menschlichen Gaben und Fähigkeiten dafür geeignet sein. Er muss die intellektuellen und charakterlichen Gaben für ein solches Amt mitbringen. Und er muss je nach dem Maß seiner Verantwortung auch eine Führungspersönlichkeit sein. Er braucht die nötige Anerkennung und den Respekt der anderen. Denn wenn jemand Verantwortung hat, aber von anderen in dieser Verantwortung nicht akzeptiert wird, gibt es von vorneweg Rängeleien. Das alles dürfte hier in diesem Begriff tüchtig zusammengefasst sein. Das ist die erste und wichtigste Voraussetzung, dass diese Männer tüchtig sind. Dann darf das zweite natürlich nicht fehlen, gottesfürchtig. Aber die Gottesfurcht ersetzt eben, muss ich nochmal betonen, die intellektuelle und die charakterliche Eignung nicht. Ich habe dieser Tage erst im Zusammenhang mit parteipolitischen Fragen darauf hingewiesen. Es ist ja gerade immer wieder auch im Blick auf Wahlen die Frage, wie christlich, gläubig, gottesfürchtig müssen Politiker sein, damit wir sie wählen können. Ist nicht das Wichtigste, dass sie überhaupt fromme Christen sind? Großer Irrtum. Schwärmerische Christen gehören bei aller Gottesfurcht zu den gefährlichsten, zu den katastrophalsten Politikern. Wer aufgrund seiner schwärmerischen Ideologie die Wirklichkeit nicht mehr sieht, wie sie ist, der wird bei aller Gottesfurcht schlimmen Schaden anrichten, wenn er in politischer Verantwortung steht. Viele Sicherheitsfachleute schauen zurück, etwa im Blick auf die amerikanische Geschichte, und sagen, welcher Präsident war für den Weltfrieden der gefährlichste Politiker, wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg, der frömmste, Jimmy Carter. Weil sie gesagt haben, der hat die Welt durch eine so rosa-rot-christlich verfärbte Brille gesehen, nie war die Kriegsgefahr größer als unter Jimmy Carter. Jesus sagt das vom Grundsatz auch, ich zitiere sinngemäß, Jesus sagt, dass die Kinder der Welt in weltlichen Angelegenheiten klüger sind als die Kinder des Lichts. Eine Predigt vor einigen Wochen hatte das Thema Geistliches muss geistlich beurteilt werden. Ebenso müssen wir umgekehrt auch sagen, Weltliches darf auf keinen Fall nur geistlich, sondern muss eben auch weltlich beurteilt werden. Und wer das nicht tut, der vergeistlicht in schwärmerischer Weise irdische Dinge und wird ihnen damit in der Handhabung nicht mehr gerecht. Und deshalb steht die Gottesfurcht hier an zweiter Stelle. Denn die hier zur Schlichtung anstehenden Streitigkeiten sind nicht vorrangig geistlich-theologischer Natur. Für diese Fragen bleibt Mose zuständig. sondern hier geht es um Fragen des praktischen, menschlichen, irdischen Zusammenlebens. Und dazu braucht es als allererstes praktischen Realitätssinn und gesunden Menschenverstand, der dann natürlich auch von der rechten Gottesfurcht geleitet sein sollte, aber genau in dieser Prioritätenfolge. Natürlich ist die Gottesfurcht dann auch von ganz großer Bedeutung, denn wenn die Gottesfurcht fehlt, dann führt das trotz aller menschlichen Eignung schnell zum Missbrauch eines Amtes. Dann geht es um persönliche Machtausweitung, um persönliche Bereicherung. Dann schlägt ideologische Verblendung durch, was wir in unserem Volk und in Europa derzeit zuhauf erleben. Dass der Einzelne dann nicht mehr zum Wohl und zum Nutzen derer herrscht und sein Amt wahrnimmt, für die er Verantwortung trägt, sondern vielleicht für die eigene Karriere. Die Gottesfurcht führt dazu, dass ein Mensch in Verantwortung immer vor Augen hat, es steht einer über mir, vor dem ich für alles, was ich tue, Rechenschaft ablegen muss und von dem ich eines Tages für das, was ich tue, auch zur Verantwortung gezogen werde. Zuverlässig ist dann das dritte Kriterium, die Septuaginta, die griechische Übersetzung, sagt gerecht. Zur Zuverlässigkeit gehört natürlich gerade bei der Rechtsprechung, um die es hier ja geht, auch die Gerechtigkeit, Gerechtigkeitssinn und Empfinden. Je mehr Verantwortung jemand trägt, umso zuverlässiger muss er sein. Mit unzuverlässigen Leuten ist weder im Reich Gottes noch in der Welt wirklich was anzufangen. Deshalb als erstes tüchtig, als zweites gottesfürchtig, als drittes zuverlässig. Und als viertes ebenfalls ganz wichtig, wie gesagt, alle vier sind, auch wenn man eine gewisse Reihenfolge feststellen will, alle vier sind unverzichtbar. Keins davon ist beliebig. Alle vier sind unverzichtbar. Als viertes, die ungerechten Gewinn hassen. Hier ist natürlich gemeint, die nicht bestechlich, die nicht käuflich sind. Dazu muss man als Gegenstück zum verlockenden Angebot der Bestechlichkeit auch das unter Druck setzende Angebot, die Bedrohung, die Erpressung und so weiter verstehen. Gerade in moralisch heruntergewirtschafteten Staaten, zu denen längst auch unsere Bundesrepublik gehört, müssen wir damit rechnen, dass ein nicht geringer Teil an Entscheidungen entweder durch Bestechung oder umgekehrt durch Bedrohung und Erpressung zustande kommt. Liebe Geschwister, den Satz müssen wir mit allem Ernst nach Hause nehmen. Wir begreifen nicht mal ansatzweise, was bei uns geschieht, wenn wir das nicht ernst nehmen. In moralisch heruntergewirtschafteten Staaten müssen wir damit rechnen, dass ein nicht geringer Teil an Entscheidungen entweder durch Bestechung oder umgekehrt durch Bedrohung und Erpressung zustande kommen. Anders ist vieles, das in den letzten Jahren und bis heute in unserem Land geschieht, schlechterdings nicht zu erklären. Es kann unmöglich sein, dass so viele Menschen auf so vielen Verantwortungsebenen nicht wissen, was sie tun. Sie wissen es ganz genau und sie werden entweder bestochen oder sie werden bedroht. Und deshalb müssen Personen, die in leitender Verantwortung sind, unbestechlich und nicht erpressbar sein. Sie müssen verlockenden Angeboten, wie einem lukrativen Wechsel aus der Politik in die Wirtschaft etwa, wie viele solcher lukrativen Wechsel hatten und haben wir am laufenden Band, ebenso widerstehen können wie der Drohung mit Verleumdung, Karriereknick oder sogar Mord und Ähnlichem. Wir müssen davon ausgehen, dass all diese Dinge im Hintergrund 100, wenn nicht 1000 oder gar zigtausendfach auch in unserem Land geschehen. Die Ungerechten Gewinn hassen. Nur solche Leute können in Verantwortung stehen. Wo tüchtige, gottesfürchtige, zuverlässige Menschen in leitender Verantwortung stehen, die sich weder kaufen noch einschüchtern lassen, da gedeiht ein Volk. Wo nicht, Da wird es zugrunde gerichtet, wie wir es seit Jahren erleben. Die Staffelung in 10er, 50er, 100 und 1000 Schaften soll gewährleisten, dass alle Streitereien und Unstimmigkeiten möglichst unmittelbar, unverzüglich bereinigt werden können. Der Jethro, der kannte unseren Stau vor den Verwaltungsgerichten noch nicht, aber genau den wollte er vermeiden. Vielleicht hat er den bei Mose auch gesehen und hat gemerkt, so geht das nicht, wenn die Leute Tage, Wochen, Monate drauf warten müssen, bis irgendjemand mal dazukommt, in ihrer Sache aktiv zu werden. Und wenn die kleinste Instanz 10 sind, so viel Streit gibt es wahrscheinlich selbst unter einem verstrittenen Haufen nicht alle Tage, dass man da nicht relativ zügig die Sache angehen kann. Und was die unteren Instanzen nicht klären können, geht dann an die nächsthöhere. Also im Prinzip haben wir hier schon ein Vorbild bei uns mit Amtsgericht, Landesgericht, Oberlandesgericht und so weiter. Und die schwierigsten Fälle haben eben nur diese, landen wie bisher zuletzt bei Mose. Das ergibt sich aus der Logik und Kapitel 18, Vers 26 sagt es auch ausdrücklich, jede schwierige Sache brachten sie vor Mose, jede kleine Sache aber richteten sie selbst. Dass auch in der Zukunft der von Gott berufene Führer Israels zugleich oberster Richter ist und bleibt, sehen wir daran, dass auf Mose und Josua dann die wortwörtlichen Richter als Führer Israels folgen. Über diesen Rat des Jethro wird in der Christenheit teils kontrovers, also mit gegensätzlicher Meinung diskutiert. Schwärmer meinen häufig, wen Gott berufe, dem gebe er auch die Gaben. Das kann Gott, ohne jeden Zweifel. Gelegentlich tut er das auch. Und Gott hat ja den Mose konkret kritisiert am Anfang seiner Berufung, dass Mose sich an dieser Stelle rausgeredet hat. Ihr erinnert euch, der Mose hat gesagt, ich habe eine schwere Zunge. Herr, such dir einen anderen Dummen, mir fällt das Reden schwer, ich bin da nicht dafür geeignet, also lass mich in Frieden. Der Herr hat ihm gesagt, wer bin ich, dass ich nicht deine Zunge lösen könnte, ja? Also Gott kann natürlich auch diese Gaben, die natürlichen Gaben, verändern und geben, ganz klar. Aber wenn wir uns darauf verlassen wollen, brauchen wir, wie der Mose sie gehabt hätte, die ausdrückliche Zusage, dass Gott es in diesem konkreten Fall auch tut. Wir können davon nicht einfach pauschal ausgehen. Ohne Zusage, ganz konkrete persönliche Zusage, wäre es Vermessenheit. Zu meinen, ich habe die natürlichen Gaben nicht, der Herr wird es schon geben und ich stürze mich jetzt in ein Amt, in dem ich eigentlich bei Licht betrachtet komplett überfordert bin. In der Regel ist es eben umgekehrt. Gott nicht, gibt nicht die natürlichen Gaben noch nachträglich, denn Gott ist ja unser Schöpfer, der Allwissende, der uns gemacht hat. Und er wird uns in der Regel so einsetzen, wie er uns gemacht hat. Denn Gott hat ja jeden von uns genauso geschaffen, wie er ihn haben will. Dazu gibt er uns dann auch gemäß unserer Berufung darüber hinaus geistliche Gaben. Aber die ersetzen die natürlichen Gaben eben nicht. Es mag einer noch so geisterfüllt sein, deswegen kennt er sich nicht nur notwendigerweise mit Technik, mit Internet oder diesem oder jenem aus. Dafür hat man die Leute mit Sachverstand. Mein Vikarsvater Rolf Schäffbuch erzählte mir schon vor über 30 Jahren, wie es immer wieder jämmerlich schief ging, wenn in christlichen Werken Verantwortliche eingesetzt wurden nach dem Motto, der Herr wird die Gaben schon geben. Wenn ich mich recht erinnere, hatte er damals das Lausanner Komitee für Weltevangelisation vor Augen, wo teilweise damals schon charismatisch pfingstlerische Trends reingeschwappt waren und auch diese Ansichten. Er selber war Deutschlandleiter und Europaleiter in diesem Werk. Andere kritisieren, dass Mose auf den Rat Jethros nicht hätte hören dürfen, sondern er hätte warten müssen, bis Gott direkt zu ihm spricht und ihm Anweisungen gibt. Das kann ich nicht nachvollziehen, dass der Herr häufig direkt zu Mose gesprochen hat, heißt ja nicht, dass der Rat kluger Brüder deshalb zu verachten sei. Es erschließt sich mir auch geistlich nicht, weshalb Gott das Opfer Jethros annehmen sollte, aber Mose den Rat des Jethro nicht. Der Vorschlag von Jethro dürfte allerdings einen kleinen Haken haben. Ich habe mich gefragt, bei dieser Staffelung bis hinunter auf 10 und wenn wir das auf 600.000 Mann umrechnen, wo soll Mose so viele tüchtige, gottesfürchtige, zuverlässige und unbestechliche Männer herkriegen? Das ist das große Problem bis heute in der Welt und in der Gemeinde. Und schlussendlich ist keine Sache besser, ist keine Sache wahrhaftiger und gerechter als die Menschen, die für sie verantwortlich sind. Und deshalb, liebe Geschwister, zum Schluss fasse ich das alles zusammen im Anliegen. Darum wollen wir den Herrn bitten, sowohl für unsere Gemeinden wie auch für unser Volk und Vaterland und ganz Europa, dass er Verantwortliche gibt, die diese Kriterien erfüllen, die menschlich geeignet, gottesfürchtig, zuverlässig und weder bestechlich noch erpressbar sind. Der Herr möge es schenken. Amen.